Ja, dann würde ich gerne jetzt, wenn wir unter Top 8 mal zu den ersten inhaltlichen Punkten kommen, dass wir so die Diskussion ein bisschen starten können. Ich kann das zwar jetzt nicht an der Wand zeigen, aber ich würde gerne, um mal mit dem ganz allgemeinen Thema, mit der ganz allgemeinen Idee zu starten, auf meine Präsentation verweisen. Da gibt's auf Folie 3. Da steht ist die Grundidee mit wenigen Worten und auch mit so einer Grafik. Und ich glaube, das ist das, was man, glaube ich, auch denen, die sich mit dem Thema noch nie befasst haben, mal vor Augen stellen müssen. Also zunächst mal, das im unteren Teil, diese Grafik dargestellt, signalisiert ja, was der ISB hier als Änderung in IFRS 9 vorhat. Und das will ich kurz mal aufgreifen. Also bislang ist es so, dass innerhalb von IFRS 9 das Hedge Accounting geregelt ist. Da gibt es diese drei Spielarten von Hedge Accounting und Hedge Accounting an sich ist ja ein Wahlrecht. Und dann gibt es IFRS 39 noch immer, der auch Hedge Accounting-Regeln umfasst, und zwar nur diese. Und IFRS 39 ist das Hedge Accounting selbstverständlich auch ein Wahlrecht und da gibt es vier Spielarten des Hedge Accounting, also vier Varianten. Und die vierte, die als Portfolio Fair Value Hedge bezeichnet wird und der ist nur für Zinsrisiken anwendbar. Dazu gibt es kein Pendant in IFRS 9. Das ist das, was ich hier mal als Lücke bezeichne. Und derzeit besteht ja für alle Unternehmen das Wahlrecht, Hedge Accounting allgemein entweder nach IFRS 39 oder nach IFRS 9 abzubilden. Das ist also der Status quo. Der ISB schlägt mit diesem Entwurf vor, dass erstens in IFRS 9 diese Lücke gefüllt wird. Also an die Stelle, wo quasi in IFRS 9 was fehlt, so eine neue Bilanzierungsvariante ergänzt wird. Das Risk Mitigation Accounting. Und das Risk Mitigation Accounting an sich ist ein Wahlrecht. Und das Wahlrecht ist dann zusätzlich zum Hedge Accounting Wahlrecht. Also es ist eine andersartige Bilanzierungsvariante und beide kann man separat wählen oder unterlassen. Und zugleich soll dann aber IFRS 39 aufgehoben werden. Also so ist erstmal das Einordnen. So, und jetzt ist, finde ich, wichtig, sich mal vor Augen zu halten, was das Risk Mitigation Accounting eigentlich bedeutet. Nämlich, Unternehmen haben, zumindest die, für die das Thema irgendwie von Interesse ist, haben nach wie vor ja ein sogenanntes Accounting Mismatch Problem. Nämlich, dass externe Derivate in der Bilanz erfasst werden zur Fair Value und Wertänderung in der G&V auszuweisen. Und das, was mit den Derivaten gesteuert wird, das Portfolio, die einzelnen Verträge oder künftige Transaktionen, das wird entweder nicht oder anders bilanziert und es erzeugt in der Regel keine analogen oder gegenläufigen PNL-Effekte. Und dieses Mismatch-Problem kann man durch Hedge Accounting beheben. Und jetzt gibt es aber eine andere Variante. Da sagt man, die Wertänderung jener Derivate soll ganz oder zu einem großen Teil statt in der PNL vorübergehend in einem Bilanzposten erfasst werden. Also ein neuartiger Bilanzposten. Man könnte ihn als Abgrenzungsposten bezeichnen. Denn der ISB gibt selber zu, nach Framework-Definition ist das kein Vermögenswert und keine Schuld. Auf jeden Fall kann der Bilanzposten entweder auf der Aktiv- oder Passivseite entstehen, je nach Betrag oder je nach Vorzeichen des Wertes. Also das ist erstmal prinzipiell die Idee, die hier drin steckt. Und damit man diese Bilanzierungsidee, also Ausweis eines bestimmten Bewertungseffekts in einem Bilanzposten statt in der PNL umsetzen kann, gibt es natürlich Anforderungen, Bedingungen und Kriterien. Und um die dreht sich dann nachher all diese ganze Detaildiskussion. Und diese Grundidee, die ist halt so noch, die gibt es so ja nicht. Man könnte sagen, das haben wir in der Diskussion bisher auch schon ein paar Mal so ausgearbeitet, das ist ein bisschen so ähnlich wie das Cashflow Hedge Accounting. Da hat man ja nämlich die gleiche Mechanik, da gibt es dann eine Wertänderung der Derivate, die da designiert werden, die werden dann partiell und vorübergehend in OCI erfasst, statt in OCI, statt in der PNL. Aber eben außerhalb der PNL. Und das ist das ganz Wesentliche, die Basis dieser Grundidee. Und hier stellt sich tatsächlich mal so die ganz vage Frage, ist das an sich erstmal sinnvoll? Jetzt mal losgelöst davon, für wie viel dann der konkrete Anwendungsfall denkbar ist. Darauf komme ich dann als nächstes zu sprechen. Das ist erstmal die Frage, ist das etwas, was bilanzierende Unternehmen überhaupt akzeptabel finden?
Ich glaube ja. Also das Grundproblem ist ja da. Sie ist ja im Prinzip auch da. Ich stelle das Grundproblem in Frage definitiv. Ja.
Meine Erfahrung ist, ich bin hier in einer kleineren Firma unterwegs. Wir haben auch alle Edge-Accounting gemacht in irgendeiner Form. Es war eher so Portfolio-Hedges, wo, ich sag mal, man verschiedene Sachen reingeschmissen hat, dann Währungshedge in der Regel dagegen gemacht hat. Und dort möchte man das Ganze natürlich grundsätzlich nicht in der LC. Das haben wir auch gemacht. Das ist nur so wie eine Bogen, die gezeigt hat. Das ist eigentlich der Nettoeffekt, der letztendlich herauskam, wird ja hier auch so sein, letztendlich. Es sei denn, ich habe einen 100%igen Hedge, aber für eigentlich wissen die. Ich werde immer hier was abweichen, das geht dann immer noch in die. Aber ansonsten wäre das gerade ein Zweck der Übung, zu sagen, ich möchte ja eben mein Risiko rausnehmen mit dem Hedge. Das macht den Hedge ja, weil ich irgendwo ein Risiko habe, sei es ein Währungsrisiko oder ein Zinsrisiko, was auch immer. Ich habe ein Währungsrisiko. Wenn es nur eine einzelne Rechnung ist, die ich in einem Kunden den Investor gestellt habe, und meine Ausführungen soll. Ich möchte aber nicht, wenn er mir das in 90 Tagen bezahlt, ich dann ganz andere Risikos haben. Dieses Risiko. Und da sage ich, das sehe ich bei Hedge, bei Sorten, die ich dagegen mache. Happy Days. Und dann habe ich im Prinzip dann nur Risiko. Also nur Risiko verliere ich im Prinzip nur dann, sobald ich anfange, über mehrere Transaktionen zu machen, die dann auch nicht unbedingt alle zeitlich sind. Also sind immer noch gesetzt, wenn ich mich an jeden oder die Karte zu nehmen, muss ich den Zeitpunkt, den ich brauche oder sonst was. Aber letztendlich habe ich ein Risiko, was ich raussehen möchte. Wo ich gerade die Frage raussehen. Meistens sind die immer dafür sein, dass wir wollen die Bilanz und nicht die Ergebnisse rausholen. Begrenzte Anwendungsbereich ist das, glaube ich, auch wieder so die mit dem Grund, dass man es entsprechend macht. Aber bisher hat nicht mal verstanden, seine hier grundsätzlich FS kann nichts anderes als Vermögen für die Schulden geben, das wird gewisserweise auch nicht genutzt. Aber ist ursprünglich nicht zu spezifisch, sondern werden es auch mehr, dass ich auch im anderen Bereich mache, dass die Industrie sich das auch angucken möchte. Die wird sich irgendwie die grundlegenden Schwachstelle des Cash-Hedges. Der erste Anwendung damals,
im Jahr 2020 gab es einen Markt, der negativen Eigenkapital ja eingegangen ist. Kann ich mich erinnern, was aber wirtschaftlich gerechtfertigt war. Warum im Eigenkapital? Und da ist das ISW, und das muss man sehr anerkennen, über den Schatten gesprungen. Hat dann Andreas Markwitz ja auch so gesagt. Und das ist auch gut so. Es hat Eigenkapital ist eine Notlösung. Sonst hat man gesagt, wenn man nicht weiß, wenn man sagt, wenn man nicht weiß, wenn man gewinnen und wenn wir nicht in Fragen kommen.
Das ist in der Tat ja genau das Neue. Also Deutsch hatten wir immerhin eine P&L-Entlastung, aber der Ausweis in der OCL-Rücklage ist halt bedingt besser, in manchen Umständen eben gar nicht. Und das andere, beim Fair Value Hedge haben wir eine Umbewertung der Nicht-Derivate. Und das auch noch mit einem Wertansatz, der eben nicht Fair Value, nicht immer das Cost, sondern etwas dazwischen ist. Und deswegen ist das in der Tat schon recht, also eine neue Idee.
Das dagegen läuft, und dann habe ich diese Tabellenbewegung zweimal belastet. Einmal ist ein Asset, weil die dann überlebt ist, das ist das Schwachpunkt. Also ich habe eine Doppelung. Ich möchte jetzt nicht, dass das Verwaltungsreihe raus ist, aber man soll sich darüber bewusst sein. So, ich habe eine Lichtbewegung, habe eine Essenbewegung, um diesen Kinellen, um die Eigenschaften zu halten, will ich eine Bewegung zweimal belasten.
Ich habe sie doch streng genommen sogar dreimal. Ich habe das OCIS, ich habe das Derivat dagegen,
ja,
aber das doch und, dann noch das Risk Mitigation Adjustment.
Das ist der Derivat dafür. Dort ja, also streng genommen, ist das eigentlich wenn Verwaltungsreihe geht, sagen wir nach unten, dann ist der Privat oder die Liability nimmt auch ab, dann ist das eigentlich richtig. Also die brauchen ja, sollten ja gleichen. Oder wenn das Asset hoch geht, ist die Liability hoch, dann ist das eigentlich wieder richtig. Das ist nur eine falsche Position. Das eine ist ein Retained Earnings, das andere ist nicht. Aber wenn ich dann jetzt noch das AME drauf, das Asset habe, dann ist halt beim Eigenkapital in Ordnung, aber eben das nächste Zeitpunkt. Das ist einfach die konstruktive Schwäche, das Eigenkapital laufen zu halten. Also muss ich das halt erst dann entweder akzeptieren.
Weil, so, aber, bring mir jetzt ein Asset dabei.
Das ist die Idee, gut so. Das ist der Derivat.
Ich habe ein
Loan-Portfolio oder ein Bond-Portfolio, das man sich einsetzt. Und diese Wertänderung entsteht mit einer Wertänderung im Wahrscheinlich mit der Klimaanzeit. Das muss ich dann mit diesem Asset-Spiegel, aber es ist der Value und dann kannst du auch mit dem Asset-Spiegel, das Spiegel diese in zwei.
Gut, das heißt, das waren jetzt mal so ein paar wichtige Gedanken zu der allgemeinen Idee, wie der ISB sie vorschlägt. Und jetzt würde ich mal einen Schritt weitergehen. Und zwar ist jetzt ja, man könnte jetzt sagen, das klingt charmant, jetzt kommt es natürlich genau darauf an, wie ist denn jetzt diese Bedingung, diese Kriterien gestaltet? Ist das irgendwie überhaupt weit anwendbar? Ist das zu eng und so weiter? Und da will ich mal die Kriterien die quasi den Scope darstellen, wie sie dann im Explorer Draft formuliert sind. Also in meiner Präsentation ist das dann auf Seite 6. Das ist nächste Ziffer 714. Da steht also, Risk Mitigation Accounting ist anwendbar, wenn mehrere Bedingungen erfüllt sind. Und zwar muss zunächst mal die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ein Preisanpassungsrisiko erzeugen. Also ein Preisanpassungsrisiko-Exposure. Und das wird auch konkret definiert. Also es geht um die Anpassung der Zinssätze, die vertragsbedingt zu unterschiedlichen Zeitpunkten oder zu unterschiedlicher Höhe, in unterschiedlicher Höhe erfolgen. Und diese Abweichung zeitlich und betragsmäßig stellt das Risiko dar. Das, so wird es definiert und das ist dann, ja, formell gesehen, es ist eine Unterart des Zinsänderungsrisikos. Also das ist mit Preisanpassungsrisiko gemeint. Repricing Risk ist der Originalterminus. Zweite Bedingung ist, dass dieses Exposure zugrunde liegende Portfolien auf Nettobasis gesteuert wird. Das ist eine wichtige Bedingung. Auch in der bisherigen Diskussion wurde das schon teilweise kritisiert. Also es muss eine Steuerung von Portfolien auf Nettobasis erfolgen. Das ist eine relativ strenge, einengende Bedingung. So, dann gibt es als drittes, die Anforderung, dass innerhalb der Risikomanagement-Strategie Risikolimite festgelegt werden. Also eine Risikobegrenzung, die dann genau determiniert, wie viel Risikominderung, wie viel Risk Mitigation tatsächlich erfolgt. Und viertens muss die Risikominderung tatsächlich durch externe Derivate erfolgen. Also erstens Preisanpassungsrisiko, zweitens Steuerung von Portfolien auf Nettobasis, drittens festgelegte Risikolimite und viertens Minderung durch extern abgeschlossene Derivate. Das sind also die Bedingungen, die den Scope für dieses Risk Mitigation Accounting machen. Dann geht es natürlich weiter ins Detail, nämlich was darf denn Teil dieser Portfolien sein? Welche Verträge, welche Transaktionen? Ich will jetzt nicht zu weit abschweifen, aber das will ich noch kurz vorstellen, denn es wird ganz klar definiert, Teil dieser Portfolien dürfen sein bilanzierte Finanzinstrumente. Sowohl finanzielle Vermögenswerte als auch finanzielle Schulden. Außerdem zukünftige Transaktionen. Und das wird wiederum weitergefasst. Und zwar erstmal die schon längst definierten sogenannten Firm Commitments, also feste Zusagen. Zweitens erwartete Transaktionen, Highly Probable Forecast Transaction. Und außerdem auch weitere erwartete Transaktionen, Geschäfte im Sinne von Anschlussgeschäften. Und dafür ist aber die Bedingung hochwahrscheinlich nicht erforderlich. Also einfach Verlängerungs- und Prolongationsgeschäfte, die sowohl auf der Verbindlichkeiten- wie auch auf der Vermögenswertseite erwartet werden, dürfen Teil dieser Portfolien sein. So, das ist also die wichtige Eingrenzung, der sogenannte Scope. Wenn das erfüllt ist, dann ist diese Bilanzierungsvariante, dieses Risk Mitigation Accounting möglich, ansonsten nicht. So, und jetzt will ich noch ergänzen, und zwar, wenn man die formelle Zielsetzung, die über allem steht, berücksichtigt. Die lautet nämlich, Risk Mitigation Accounting soll ermöglichen, ökonomische Auswirkungen von Risikosteuerungsaktivitäten im Abschlussplan darzustellen. Also ökonomische und auch sagen zahlenmäßige Auswirkungen von tatsächlichen Risikosteuerungsaktivitäten sollen dargestellt werden. Dann stellt sich durchaus die Frage, ist denn bei dieser Zielsetzung dieser Scope angemessen? Ermöglicht diese Einengung tatsächlich das Ziel zu erreichen? So, und das, weil das ja auch eine ganz fundamentale Frage ist, haben wir das auch in den beiden Unterarbeitsgruppen immerhin schon besprochen. Und da gab es durchaus die ersten Einwände, die so lauteten, dass man sagt, also die Einengung, was in diesen Portfolien enthalten sein darf, ist manchmal nicht so, wie die Risikosteuerung stattfindet. Zweitens, diese verpflichtende Bedingung, dass zwingend eine Nettosteuerung erfolgt, ist nicht immer oder nicht vollständig das, wie das Risikomanagement funktioniert. Das war sowohl in der Bankenbranche als auch bei den Versicherungen Thema. So, und dann denke ich, dass gerade wenn man sich das erstmal ganz allgemein überlegt, was der ESG vorschlägt, muss man doch erstmal über diesen Scope nachdenken oder reden.
Dass man da nicht angesetzt muss, üblicherweise ein Liability-Bashing betreiben. Also ein Duration-Gap. Wird immer ein Duration-Gap. Wie groß ist das Unterschied mit Inflation und der Da würde im ersten Schritt auch nicht unterschieden, wenn ich OCI verwende ich hier. Also aus meiner Sicht Anwenden zu tun. Das müsste man eigentlich um ein Makro-Hedge verwenden hier ersetzen. Ich kann das natürlich gut verstehen, dass das eigentlich zu matchen muss, weil hier natürlich ein ökonomischer Hedge braucht keine Hedge. Aber wenn ich mir wirklich das Problem bilde, dann die Frage, ich rechne eigentlich mit der Steuerungssicht und nicht, wenn wir mit dem Kind das raus. Erstmal so, wenn ich jetzt sage, ich baue mir ich möchte das abbilden, wie es tatsächlich beschwört, dann wäre für mich der zweite Punkt, diese Einschränkungen und finanzielle Verbindlichkeiten.
Gibt's auch Runde weitere Gedanken noch zu dieser Frage mit dem Scope und der Eingrenzung?
Das ist ja schon mal erwähnt, das kam ein Hinterarbeitsgruppe auch aus dem Hydrobasis, das ja nicht viel Patch und ein bisschen, das ist ja auch mit erwähnt, auch das Thema externe Derivate ist ein Banken-Thema, wobei ich da realistisch war, das ist auch ein Thema der 25 Jahre. Verstehe ich auch einerseits. Andererseits wird nur so Risiko steuern, dass das übergeordnete Ziel ist, das abzubilden. Natürlich spielen wir in der Gewalt eine große Rolle. Ohne dass es ja fehlt, eine Möglichkeit.
Wir hatten, ist auch schon mal die Frage aufgekommen, wenn es um den Scope, also um das, was in die Portfolien darf, dass ja teilweise auch Assets wie Fair Value P&L bewertet werden, da reinfallen. Das ist zwar jetzt bilanztechnisch, also im Sinne von Accounting Mismatch nicht das Problem, aber wenn es darum geht, die Risikosteuerung abzubilden, dann könnte man die systematisch nicht ausblenden. Ja, das. Es gab noch einen weiteren Punkt, wenn es um Liabilities geht, also Financial Liabilities, ja, Insurance Liabilities, auch ja. Was ist mit Lease Liabilities? Das ist jetzt wahrscheinlich eher gerade mal nicht von den Finanzdienstleistern, wobei das da ja nicht ausgeschlossen ist, aber warum die nicht? Also gibt schon, glaube ich, bei dem Kriterium, was in diese Portfolien gehört, gibt es schon einige Vorbehalte. Ach, das ist dann, mag zwar vielleicht eine gewisse Systematik haben, aber nach dieser Logik ist dann halt, sind viele Anwendungsfälle nicht abbildbar.
inklusive, das kann ja auch eine andere Arbeitsgruppe aus eigenen Kapitalinstrumenten, natürlich, weil es ja ein Einzelinstrument ist.
Muss ja unterschiedlich sein, kann je nachdem, diese klassifizierten Rollen sind eben drin und draußen. Hat ja einen Sinn. Ich will dann hier sagen, Liability, weil sie auch von der Ausgestaltung her so sind. Manche nicht in seinem Eigenkapital, und wer ist draußen oder drin. Außerdem fängt es einfach irgendwo an mit dem, ich modelliere bei dem Proxy Edge auf der Aktivseite quasi Rundgeschäft die Passivseite nach, wenn wir die Equity-Seite machen.
Trotzdem werden sie zinsgesteuert, weil halt in hoffentlich 99% der Fälle halt in der Form gezahlt wird. Die muss es.
Ja.
Aber egal, ob der organisiert, dass es gezählt ist.
Also ich glaube, es ist ein schwieriges Dilemma, wenn man sagt, wir wollen ein Bilanzierungsmodell vorschlagen, was für einen begrenzten Bereich ist. Dann muss man den Bereich natürlich irgendwie klar definieren. Am Ende ist es dann so, man könnte natürlich, würde vielleicht darauf hinauslaufen, dass man praktisch jeden risikotragenden Bestand zulässt. Alles. Nichts ist ausgeschlossen. Das ist das andere Extrem, dann ist es auch schwierig. Das ist dann so.
Es ist schon allein das Verkaufsargument, wenn man sagt, ich bringe Risikomanagement und Finanzierung übereinander, ist natürlich eigentlich dem Kunden nach scheitern Vorteil, wenn Risikomanagement nur nach vorne guckt. Ja, und auch mit einem anderen Blickwinkel, einer anderen Zielsetzung. Der Accounting ist halt trotzdem weiterhin eine Abgrenzung über Perioden im Erklären. Und in den Kosten und ich aktiviere, ich fassiviere, ja, ich löse auf. Das ist ja natürlich dem Risikomanager fremd, weil der nur auf Cashflows guckt nach vorne.
Wenn er interessiert, dann was aktiviert
schon passiert. Aktivitäten, ja.
Und wenn man das nimmt, ja, dann müsste man das fordern, quasi ja. Ganz aufzumachen. Natürlich, wenn man,
rein.
Ja, wenn man sich den Risikosteuer anhören will, möglichst stark, dann muss man das ganz aufmachen. Muss man sich lösen.
Aber die Frage ist natürlich, will man das? Also ich glaube, wenn die Breite mit diese Forderung stellt, kannst du natürlich als CETO-Zenseo-Anmerkung reinmachen, weil ich glaube, breiter machen werden sie es nicht, weil sie haben das Problem ja auch in den Schmalbank zu agieren, ja, dass sie sich jetzt selbst zurechtgelegt haben.
Gut, also wir haben offensichtlich, gibt es immer Stimmen, die beim Thema Scope oder Kriterien, einerseits das, was in die Portfolien gehört, Grenzfälle sehen oder ja, zu starke Einengung empfinden. Zweitens, das Gegenstück der externen Derivate ist ein Thema. Drittens, die Steuerung auf Nettobasis ist ein Punkt. Und ich würde gerne mal vielleicht als letztes für heute noch das Entscheidende ansprechen. Die Risikoart. Es geht ja hier um Zinseinanpassungsrisiken. Man könnte sagen, Ausgangspunkt ist ja, es gab schon in IAS 39 beim Portfolio Verwaltung auch die Einengung auf Interest Rate Risk. Wenn man hier eine Lücke schließen will, die in die Frist 9 besteht, könnte man natürlich sagen, wir nehmen jetzt dieselbe Logik, damals hat man es begrenzt, jetzt nehmen wir das auch. Aber gibt es da irgendwie Gedanken, die sagen, aus bestimmten Gründen, nein, ein anderes Risiko ist auch genau gleichwertig und deswegen ist es nicht gerechtfertigt, das auf genau diese Risikoart zu begrenzen. Denn das haben wir jetzt zumindest in der Arbeitsgruppe soweit nicht besprochen, weil, glaube ich, dort der Fokus ohnehin tendenziell auf dieser Risikoart liegt, da war das erstmal noch nicht die Hürde. Bis jetzt in der Diskussion nicht.
Es wird sicherlich Unternehmen geben, das spielt natürlich das Zinsrisiko eine geringere Rolle als andere Risikoarten. Ich halte das ISB und das werden ja letztes Jahr auch darüber gesprochen. Und der Fakt so verstanden, dass er jetzt mit dem Zinsrisiko gehen möchte, der dann gegebenenfalls das aussehen. Ich kann auch nicht sagen. Dass dann natürlich Einzelne, die bei denen andere Risikoarten größere Rolle spielen, nicht glücklich sind. Das ist klar, aber das ist nach meinem Verständnis ja bloß in Kauf genommen. Der andere Ansatz wäre jetzt zu versuchen, ein Modell für alle Risikoarten, was alles versteckt. Ich glaube, das ist noch unrealistischer. Und daher finde ich das in Ordnung, ein bisschen das Risiko zu beginnen. Und ich bin vielleicht allerdings auch, dass jemand aus der Bank sein kann.
Zum Beispiel unsere nordischen Vertreter, die nicht im Euroraum sind, bei Gipfax sagen ja auch immer, das ist ja eigentlich das viel gravierende Risiko des Zinssanierungsrisikos. Ich meine, Zinssanierungsrisiko und Währungsrisiko sind ja verheiratet. Ne?
Basis vielleicht auch noch, ja. Aber sagen, der Fix ist für uns, dass wir die Größe nicht so, weil wir können nicht in unserer Währung limitieren, wir erwarten, glaube ich, wir müssen den Euro limitieren oder US-Dollar. Und dann habe ich immer Währung drin. Jetzt muss man natürlich sagen, eine Währungssteuerungsstrategie ist was anderes als eine Zinsänderungsstrategie, weil bei Währungsabrisiken natürlich keine Preisinvestition. Also, so wie wir das in Zinsänderungsstörungen kennen.
Also, ich finde den Ansatz richtig, hiermit zu beginnen. Nicht zu versuchen, ein Modell für alle Risikoarten zu schaffen. Da gibt es noch ganz andere Risikoarten, die man berücksichtigen könnte.
Keine weiteren Gedanken? Ja, dann würde ich mal sagen, wir machen für heute mal ein Zwischenfazit und schließen das Thema vorläufig ab. Also wir haben jetzt interessante, wichtige Anmerkungen erstmal zu dem ganz großen Schwerpunkt, so ein ganz allgemein Thema, Scope-Zielsetzung dieser Idee. Und ich glaube, das ist ganz gut, das festzuhalten. Wir sind auf jeden Fall einen wichtigen Schritt weiter. Und im Übrigen, ganz offensichtlich, werden wir natürlich dann in der kommenden Sitzung unsere Diskussion fortsetzen. Und wir haben dann auch wieder Neuigkeiten, nämlich aus der morgigen Veranstaltung und auch aus den nächsten beiden Arbeitsgruppensitzungen, Videokonferenzen berichten zu können. Von daher, ja, dann euch allen vielen Dank soweit. Sven, können wir gerne das Thema beschließen.
Ja, wunderbar.